Schönen guten Morgen erstmal. Ja, jetzt komme ich noch hier auf die Kanzel und mache noch ein drittes Fass auf. Wir haben eine Menge gehört schon heute früh und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von dem, was Maike war sie, gell, präsentiert hat und wie tough sie das auch durchgezogen hat, trotz der Technik. Aber wie beeindruckend das auch wirklich war, das zu sehen und dieses Bild, das in unser Kopfkino gemalt hat, wie großartig Gott ist. Zu mir, Reinhold Hiller, es interessiert ja immer ein bisschen so, wer ist der, der da vorne steht, Schuhgröße 43. Ich kenne eigentlich die Gemeinde hier schon mehr als 35 Jahren, als wir früher noch diesen etwas extremen Namen biblische Missionsgemeinde getragen haben, war ich in Stuttgart-Möhringen und wir hatten zusammen sogar so Gemeindepicknicks. Ich bin vielleicht immer der etwas weniger Auffällige, aber ich gehöre zu den Mitgründern und auch zum Leitungskreis der Freien Evangelischen Gemeinde in Reutlingen. Ich hatte am Donnerstagabend, als ich von der Arbeit kam, 6:30, hat mich der Johann angerufen und gefragt, könntest du nicht? Und da habe ich gedacht, der Johann ist so netter, wirklich, der ist so netter. Ihr müsst wissen, ich musste eigentlich am Freitag Nachmittag sind wir in Sauerland gefahren, meine Frau und ich, weil dort eine Beerdigung war von ihrem Onkel. Und wir wussten, wir kommen erst Samstagabend wieder zurück. Und dann wusste ich, das wird alles ein bisschen sehr tight. Aber ich habe gedacht, für den Johann tue ich's. Und für euch, selbstverständlich. Dankeschön. Ja, zu mir persönlich, ich habe hier eine, wie soll man sagen, eine Blutsverwandte getroffen. Gleich heute früh, als ich hier reinkam, sagte er mir, eine junge Frau, die neben mir saß, dass sie in Afrika war. Und ja, wir waren auch in Afrika, meine Frau und ich. Wir hatten mit der DMG 6 Jahre dort gedient, bis ich dann so krank wurde, dass ich zurück musste. Und jetzt bin ich hier, habe hier meinen Platz gefunden. Ich glaube, das reicht. Wenn ihr mehr Fragen habt, schaut ins Internet, dort findet ihr nichts über mich. Ich habe ein anderes Thema, deswegen sage ich, ich mache ein anderes Fass auf. Und zwar habe ich es überschrieben mit, es ist nicht leicht, ein Christ zu sein. Es ist nicht leicht, ein Christ zu sein. Ich nehme einen Text aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 16, Vers 24. So am Höhepunkt seines Wirkens spricht Jesus dann zu seinen Jüngern. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr an sich selber denken, sondern muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Lieber Vater, da möchte ich einfach beten jetzt, dass du zu uns sprichst durch deinen guten Geist, der uns dein Wort aufschließt und dass du uns berührst. Denn wir sind hier, Herr, um dir zu begegnen. Wir sind hier, um von dir berührt zu werden. Unser Leben macht nur dann Sinn, wenn wir es in deine Hände legen und das wollen wir tun, Herr. Schenk du uns ein offenes Herz. Amen. Zwar nach Hoffnung für alle. Ich lese gerne aus der Hoffnung für alle, weil wir Menschen begegnen, die sind nicht so an diese harten Texte gewöhnt. Es ist nicht leicht, ein Christ zu sein. Manchmal denken wir, es ist total einfach. Das sind dann die Momente in unserem Leben, wo wir ins Schleudern geraten. Und in unserem Glaubensleben eher rückwärts machen. Wenn alles so läuft wie geplant, dann ist es leicht, ein Christ zu sein. Ich denke, dass wenn wir mehr und mehr unser Kreuz auf uns nehmen würden und dem Herrn nachfolgen würden, dann würden wir wahrscheinlich mehr leiden müssen. Und das sehen wir, wenn wir so zum Beispiel Zeitschriften lesen von so Missionswerken, die berichten, wie es im Nahen Osten zugeht oder in anderen Ländern. Jesus hat uns nämlich vorausgesagt, dass wir mit Bedrängnis rechnen müssen, wenn wir seine Nachfolger sind. Es ist nicht leicht, Christ zu sein. Die Bibel nennt uns einige Dinge, vor denen wir fliehen sollten. Wir sollen fliehen von der Liebe zum Geld und dem Verlangen, reich zu sein. Und da gibt es Dinge, gegen die wir ankämpfen sollten. Wir sollten nicht nur gegen die Mächte der Finsternis kämpfen, sondern gegen die Welt außerhalb, das Fleisch in uns und den Teufel um uns herum. Und dann gibt es Dinge, denen wir nachstreben sollten. Ja, die wir sogar suchen sollten. Die Schrift sagt, die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere dazugegeben werden. Aber wir sind nicht so. Das entspricht nicht unserer Natur. Anstatt zu fliehen, suchen wir unaufhörlich nach mehr Wohlstand. Und würde nicht jeder von uns gerne so ein bisschen reich sein? Anstatt gegen die Welt mit ihren Versuchungen anzukämpfen, gegen unser eigenes Fleisch und den Teufel, gehen wir lieber Seite an Seite mit ihnen, setzen uns in unseren bequemen Fernsehsessel, während einige wenige Erwählte das Kreuz für unseren Herrn auf den harten und staubigen Straßen dieser Welt tragen. Anstatt zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten und nachzueifern, rennen wir vielen anderen Dingen hinterher und hoffen, dass am Ende seine Gerechtigkeit oben uns noch draufgepackt wird. Aber Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ganz klare Herausforderung. Und in Lukas 14, 26 formuliert er es so, wenn mir jemand nachfolgen will und sein Vater und Mutter, seine Frau und Kinder, sein Bruder und Schwester, ja sogar sein eigenes Leben mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Ziemlich hoher Anspruch, oder? Ziemlich hoher Anspruch. Es ist nicht leicht, ein Christ zu sein. Es ist keine Sache, die wir so im Vorbeigehen machen. Als ich zur Sonntagsschule ging, da sangen wir ein Lied, das hieß so, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich, lasst uns immer sein, hallo, wie toll. So einfach ist das Leben nicht, das wissen wir, da sind wir drüber hinaus. Ich möchte einen Begriff aufgreifen aus dem, was Jesus sagt, der verleugne sich selbst. Ich möchte über das Wort selbst einen Augenblick nachdenken. Unsere Sprache ist ja voller selbstzentrierter Worte. Wir sagen zum Beispiel selbst gemacht. Das habe ich selbst gemacht, die Plätzchen für Weihnachten. Das präsentieren wir stolz, selbst gemacht. Selbstbewusst präsentieren wir das. Schauen gerne selbst an uns hoch. Wir haben Selbstvertrauen, sind selbstgefällig, selbstsicher, ist auch nicht so schlecht, nicht immer, selbstbefriedigt, selbstlaufend, alles selbst, selbstbewusst. Dankeschön, ja. Wir können das Wort auch anstelle von diesem Wort selbst auch ein lateinisches Wort nehmen und sagen zum Beispiel Auto. Autonom, autodidaktisch, automatisch, da fällt euch bestimmt noch tausende zu ein. Oder ein griechisches Wort, Ego. Egoistisch, egozentrisch. Oder mit einem Wort wie eigen. Eigenwillig, eigensinnig. Man könnte diese Liste einfach weiter und weiter führen. Und es würde für fast jede menschliche Aktivität mit dieser Vorsilbe selbst, eigen, Auto oder Ego lässt sich etwas zusammensetzen, was für unsere Ohren einen Sinn macht. Und das kommt daher, dass wir, da wir Rasse Mensch, eine selbst, auf sich selbst konzentrierte Spezies sind. Ein Schuljunge wurde mal gefragt, aus welcher Wortfamilie das Wort mein kommt, zu was, welcher Wortfamilie das gehört. Und er sagte, es gehört zu den Aggressivpronomen. Kinder sagen das, meine Puppe, mein Auto, mein Papa, meine Mama, natürlich, klar. Aber alles ist mein. Ist es nicht so, dass die Welt voll ist von aggressiven Menschen, deren Vokabular hauptsächlich aus den Worten "Ich, mein, mir" besteht? Und manchmal unterscheiden wir Christen uns leider davon nicht. Ich habe auch meine Rechte. Wie wäre es, wenn die Welt nachbarorientiert wäre, anstatt selbstorientiert? Hunger würde verschwinden, Rassismus würde aussterben. Und das alles ist sicher das, was der Schöpfer eigentlich von uns haben möchte, von seiner Schöpfung. Es ist sein Verlangen, und so sagt es auch Jesus, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Gottes Plan für uns ist, dass wir werden sollen wie Jesus, der sich selbst verleugnet und Knechtsgestalt annahm, in diese Welt kam als ein Nichts. Und es ist der Grund, weshalb Gott seinen Sohn gesandt hat, damit wir ewiges Leben und ein Vorbild durch ihn haben. Jesus war ein selbstloser Mensch, ein selbstloser Mann. Er war Gott als selbstlose Person. Einer, der sich um seinen Nächsten kümmerte, weil er selbst zu allen erst gottzentriert war, nicht selbstzentriert. Auf Gott ausgerichtet. Und deshalb denke ich, dass wir uns schuldig machen an Gottes Wort, weil wir es nicht ernst nehmen, wenn er sagt, wenn wir jemand nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wir lieben es, angenehme Worte aus der Schrift zu lesen und zu hören, die Verheißungen, Worte der Vergebung, des Zuspruchs, aber die unbequem, die herausfordernden Worte, die stoßen wir lieber gerne von uns, verdrängen sie aus unserem Gedächtnis. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Bibel unterscheidet drei Arten von Menschen. Da gibt es den natürlichen Menschen. Damit ist der Mensch gemeint, der immer noch in seinem alten Zustand getrennt von Gott ist. Ohne die Vergebung, ohne Gottes Gnade jeweils erfahren zu haben in seinem Leben oder für sich beansprucht zu haben. Das ist eine Person, die nicht wiedergeboren ist, und deshalb tot, wie die Bibel es sagt, tot in der Seele. Das ist der natürliche Mensch, so wie er einfach auf die Welt kommt und von Gott davonläuft. Die Bibel spricht aber auch von einem fleischlichen Menschen oder fleischlichen Christen. Der ist vielleicht etwas fromm, dieser fleischliche Mensch. Das ist ein Mensch, der für sich selbst lebt oder, wie die Schrift es auch bezeichnet, im Fleisch lebt. Und diese beiden Worte sind in der Schrift so ein bisschen austauschbar. Der fleischliche Christ hat zwar den Geist Gottes, will aber sein Leben mit seinem eigenen Ich regieren. Und die Wörter selbst, eigen Ego, haben für ihn immer noch eine sehr hohe Bedeutung. Und gibt es aber neben den natürlichen Menschen, dem fleischlichen Christen, auch noch den eigentlich geistlichen Menschen, den geistlichen Christen. Und dieser ist beides, erfüllt und geleitet von Gottes Geist. Erfüllt und geleitet von Gottes Geist. Wenn wir nun, wie der Letztere sein wollen, nämlich geführt, gefüllt und geleitet, und das gibt es ja eigentlich auch gar keine Alternative dazu, gar keine Option, dann können wir natürlich nicht sagen, okay, ich bin geistlich, während ich im bequemen Sessel sitze und zuschaue, wie andere das Kreuz Jesu, die staubige Straße des Lebens hinuntertragen. Wir haben da keine Wahl. Gott will uns ganz, denn er gab sein Alles für uns. Das ist keine freiwillige Möglichkeit, ein geistlicher Christ zu sein. Die Aufforderung lautet, sei voll Heiligen Geistes in Epheser 5. Vers 18. Wenn wir heute Morgen also geistliche Menschen sein wollen, dann gehen wir jetzt zurück zu unserem Text und schauen uns einmal an, was er aussagt. Man kann sagen, dass es da zwei Konditionen gibt für Jünger. Erste Kondition ist, sich selbst verleugnen, und die zweite, sein Kreuz auf sich nehmen. Sich selbst verleugnen. Die Welt ist,
wie wir schon gesehen haben, geplagt von Selbstsucht. Egoismus ist die Wurzel eigentlich aller Probleme, egal wo wir hinschauen, wenn wir Nachrichten schauen oder auch nicht, die Zeitung. Egoismus. Die Welt ist davon durchdrungen und verseucht. Aber dank Gottes Eingreifen hat Jesus uns eine Erlösung aus diesem Teufelskreis geschenkt. Es gibt einen Ausweg aus dieser Plage. Dank Gottes Eingreifen gibt es da jemand, der in uns Wohnung nimmt und uns befreit und diesen Ego verdrängt. Es gibt aber eine Voraussetzung, um uns selbst zu verleugnen. Und das Wort, das die Schrift hier benutzt, heißt töten. Paulus benutzt es in Kolosser 3, Vers 5, da sagt, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Unser Fleisch kreuzigen, das ist ein Prozess, der täglich stattfindet. Jesus hat unser altes Leben mit ans Kreuz genommen, damit wir neues Leben empfangen konnten. So sollen wir nun unser Fleisch oder Glieder, wie er sagt, wie es in Kolosser auch genannt wird, ans Kreuz hängen, ein Prozess, der täglich anhält, diese Verwandlung. Und wir sollen das so lange tun, bis wir diesen Leib umgewandelt bekommen in einen herrlichen Leib, wie Jesus ihn hat. Und erst dann sind wir damit zu Ende. Dann, wenn er wiederkommt und uns zu ihm ruft oder wenn wir einziehen in seine Herrlichkeit. Manchmal tendieren wir Christen dazu, so vorher schon ein bisschen dieses Gefühl anderen zu vermitteln, wir haben es im Griff. Es ist nicht leicht, ein Christ zu sein. Irgendwo im Süden Italiens, irgendwo da unten, da gab es eine kleine Kapelle. Eine Kapelle, wie wir sie kennen, vielleicht von gibt es in Ohnastetten sowas? Oder im Schwarzwald. Eine kleine Kapelle auf Gutshöfen in Bayern. Und diese Kapelle, die gehörte einst einem wohlhabenden Großgrundbesitzer. Und er ließ damals einen bekannten Künstler kommen, der diese kleine, wunderbare Kapelle auf der Innenseite mit total hübschen Bildern auskleidete, Wände und die Decke. Nach etlichen Jahren, da verstarb der Besitzer. Und einige Generationen, viele Generationen später, kam jemand, der mehr an Gottesdienst interessiert war als an diesen Kunstgegenständen, Kunstgemälden in dieser Kirche. Es waren kaum Fenster in dieser kleinen Kapelle. Man wollte ja die Gemälde auch vor dem Ausbleichen schützen und man wollte ein Optimum an Wandfläche haben. Jedenfalls sollte der Raum heller werden für den Gottesdienst. Und so wurde entschieden, dass irgendwo oben oberhalb dem Altar ein Fenster durchgebrochen wird. Aber gerade dort über diesem Altar, da war ein fantastisches Gemälde von einem Engel, gerade dort, wo das Fenster hin sollte. Der Engel sollte zugunsten des Fensters also weichen. Als vor vielen hundert Jahren vorher dieser Künstler diesen Engel gemalt hatte, malte er sein eigenes Gesicht in das des Engels. Ein Selbstporträt. Ihr versteht, das Selbstporträt muss verschwinden. Und dann konnte das Licht des Himmels in das Gotteshaus strömen, so als Bild. Das Eigenbildnis, das Ego muss weg, damit Gottes Licht in das Leben kommen kann. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Wenn Jesus das sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen. Ich bin mir sicher, dass nur dann, wenn unser Ich gekreuzigt wird und täglich abstirbt, dass dann das Licht des wunderbaren Evangeliums von Christus in dir und mir gesehen werden kann. Wenn wir es schaffen, uns zurückzunehmen, unserem Ego Christus hinzulegen. Aber wir wollen das Bild dort nicht weghaben, nicht wegen eines Fensters. Der sah doch so toll aus, der Engel. Wir wollen unser Ego nicht vom Sockel stoßen, wir sind es uns doch wert. Wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Jesus gibt uns noch eine andere Erklärung zu diesem Vers ab. Und vielleicht ist es nicht wirklich ein Kommentar, aber es erklärt ganz gut, was er meint in Lukas 14, Vers 26. Schauen wir uns den Vers nochmal kurz an. Wenn jemand zu mir kommt und nicht sein Vater und die Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwester hasst, dazu aber seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Das klingt auch ein bisschen extrem in unseren Ohren und unverständlich. Und Jesus benutzt hier eine orientalische Übertreibung, so wie wenn er sagt, beispielsweise an anderer Stelle, wenn dein Auge dir Ärgernis gibt, reiß es aus. Es war eine Art in ihrem Sprachgebrauch, um zu lehren, um Dinge ganz deutlich zu machen. Also Jesus lehrt nicht, auf der einen Seite seine Eltern zu lieben und zu ehren, damit du viele gute Tage sehen mögest, Matthäus 15, Vers 4, denn Gott hat geboten, ehre deinen Vater und deine Mutter, und weiter, und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Auf der einen Seite, doch wir merken dann, dass durch diese Überbetonung, dieses Wort hassen, durch diese Überbetonung soll verdeutlicht werden, wie wichtig, was in diesem Fall gemeint ist. Du kannst mir nicht nachfolgen, es sei denn, dass du mich an erster Stelle in deinem Leben lässt. Das ist das, was es eigentlich sagen möchte. Versteht ihr? Jesus lehrt nicht, dass wir unsere Eltern hassen sollen. Ne? Also es kommt einfach aus diesem Sprachgebrauch heraus. Lass ihn an erster Stelle in deinem Leben sein, noch vor deinen engsten Vertrauten, ja vor dir selbst. Das wird auch einige Kapitel später noch einmal so umschrieben in Matthäus 19, 29. Und an jeglicher, welche Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kind oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, der wird ein hundertfältiges empfangen und das ewige Leben ererben. Also da schließt sich dieser Kreis wieder, da wird es wieder verständlich, von was er redet. In jener Zeit, als Jesus diese Aussage in Matthäus 16 machte, stand er wirklich am Höhepunkt seiner Verkündigung. Ich habe es eingangs kurz erwähnt. Und die Menschen sind ihm nachgefolgt. Und Petrus war bereit, zumindest hat er so verbal geäußert, sogar sein Leben für ihn zu lassen. Und nun denkt man, Jesus hätte doch in dieser Situation wirklich profitieren können. Jeder Politiker hätte das getan, um noch mehr Menschen in seine Nachfolge zu bekommen. Aber was macht er stattdessen? Er bringt diese harte Herausforderung, sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, muss er alles andere hassen und mich an erster Stelle in seinem Leben setzen. Wenig verwunderlich, dass die Leute dann, na, wer will das schon? An erster Stelle vor meinem Vater und meine Mutter, vor Frau und Kinder, vor den Geschwistern, Christus an erster Stelle. Ich kenne deine Situation nicht. Aber wie oft ist es deine Familie, die Angst, deine Familie zu kränken, wie oft bewirkt es dieses Zögern in dir, dich ganz Christus hinzugeben? Wisst ihr, als wir damals, ich hatte hier in Reutlingen gearbeitet bei IBM, und als ich dann meine Kündigung eingereicht habe, weil wir auf die Bibelschule gegangen sind und dann mit dem Ziel Mission, das war die Familie. Geht's noch, ne? Und es fällt natürlich schwer, man hat sich ja geliebt, man liebt sich immer noch, natürlich. Aber es fällt uns schwer, uns daraus zu lösen und zu sagen, Herr, wenn du es willst, dann will ich wirklich das tun, was du mir aufs Herzen legst. Ich rede also nicht von Dingen, die ich nicht verstehe. Ich habe manches davon einfach durchexerziert und durchbuchstabiert. Ein paar Verse weiter in Lukas 14, 23 sagt er, so kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ganz klare Challenge, ganz klar. Jesus will an erster Stelle sein, auch vor deinem Hab und Gut. Was für ein Recht hat er denn, einen Menschen zu fragen, ihn an erster Stelle in seinem Leben zu lassen? Was für ein Recht hat er? Noch vor meinem Auto? Er hat das Recht des Kreuzes, weil er sich selbst und sein Alles für dich gab. Wie könnten wir etwas vor ihm zurückhalten? Und er hat das Recht der Krone, weil er auferstanden ist und weil er Herr aller Herren ist. Er ist der Herr des ganzen Universums. Warum soll er nicht das Recht haben, auch dein Herr zu sein? Das Recht des Kreuzes und der Krone, das müssen wir uns merken. Das ist der Anspruch, den er hat über mich und über dich. Lass es dir gesagt sein, es liegt ein großer Segen und Frieden auf der Person, die sagt, Herr, hier ist mein Sparbuch, hier ist mein Zahltag, hier ist mein Haus, meine Wohnungseinrichtung, alles, was ich besitze, lege ich dir hin. Setze du es ein nach deinem Gutdünken. Wenn du möchtest, dass ich es für die Ausbildung meiner Kinder einsetze, will ich es tun. Wenn du willst, dass ich irgendjemand anders, der in deinem Dienst steht, damit helfe, will ich auch bereit sein. Du entscheidest, Herr, ich will bereit sein zu folgen. Könnte das dein Gebet sein? Das bringt tiefen Frieden. Und der Fluch dieser Welt, das Sorgen um morgen, das Sorgen darüber, was ich morgen anziehen werde, verschwindet, weil es belanglos wird. Wenn wir so in Jesus ruhen, wenn wir ihn über unser Hab und Gut setzen und ihm alles anvertrauen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt losziehen und alles verkaufen und weggeben, sondern das bedeutet, dass wir vielleicht heute noch beten, Herr, hier bin ich, Herr. Alles, was ich habe, alles, was ich hoffe, meine Träume, alles, was ich ersehne und verlange, es gehört dir. Und vielleicht ist diese Vorweihnachtszeit eine Zeit, wo wir uns darauf konzentrieren können, wieder ganz neu zu sagen, wo stehe ich als Christ, wo stehe ich, Herr, in meiner Beziehung zu dir? Wäre es nicht Zeit, zur Ruhe zu kommen und dich ganz neu Herr sein zu lassen? Das ist es, wenn er meint, wenn er sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Keiner kann sich selbst dienen und gleichzeitig Gott. Dem einen oder anderen wird er dienen und beim anderen Kompromisse machen. Und deshalb, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen. Sich selbst verleugnen heißt Christus vor unseren Lieben, vor unserer Familie, vor dem, was mir ganz wertvoll ist. Christus vor meinem Hab und Gut, vor meinem Besitz und Christus vor meiner eigenen Person. Und ich glaube, das ist das Krasseste. Die zweite Kondition, die er in Vers 24 stellt, heißt, der nehme sein Kreuz auf sich. Und im Volksmund, da sagen wir öfters, das ist ein Kreuz, das ist ein Kreuz heute wieder, so ein Kreuz. Und jeder von uns hat sein Kreuz und sein Päckle zu tragen. Und ich dachte, dass jemand, der jemand anderen im Krankenbett besucht, dass das schon ein Kreuz ist. Aber wie viel mal schlimmer ist es, wenn du selber im Bett liegst? Was für ein Kreuz ist das, wenn du dort gefesselt bist? Aber beim genauen Hinschauen, da habe ich gemerkt, dass das gar nicht gemeint ist. Denn er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich. Hast du schon jemals freiwillig eine Krankheit auf dich genommen? Das ist etwas, was dir gegeben wurde. Der nehme sein Kreuz auf sich. Ich tue etwas aktiv. Ich bin bereit. Ich sage, Herr, ich nehme es auf mich. Nicht einmal ein unbequemer Chef ist ein Kreuz, das ich auf mich nehme, wenn ich keine andere Wahl habe. Krankheit ist ja nicht etwas, nach dem ich mich gesehnt hätte. Es muss also etwas anderes sein, von dem Jesus redet. Etwas, was ich freiwillig um seinetwillen auf mich nehme, das ist mein Kreuz. Und Kreuz bedeutet sterben, sich hingeben. Hier hängt's. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich über eine Pastorsfrau gehört habe, die mich sehr, sehr bewegt hat. Aus irgendeinem Grund war sie erblindet, aber trotz ihrer Blindheit war sie in der Lage, einen Dienst für den Herrn zu tun. Ihre Gabe lag im seelsorgerlichen Briefwechsel. Post, die sie schrieb, wurde ihr von ihrem Mann vorgelesen, die sie bekam, wurde von ihrem Mann vorgelesen. Und wenn er dann abends auf irgendeine Gemeindeveranstaltung ging, nutzte sie die Zeit, um zu schreiben. Und schreiben konnte sie. So half sie vielen zu dieser Zeit, durch ihren Beistand näher zum Herrn zu kommen und sie zu trösten. Und sie hatte von dem Leiden einer Person gehört und wollte wieder tröstende Worte schreiben. Und als an jedem Abend der Mann wieder ging, sagte zu ihm, leg mir Papier und Federhalter bereit. Und als er dann spät abends aus dieser Gemeindeveranstaltung zurückkam, da präsentierte sie ihm stolz den Brief. 6 Seiten habe ich geschrieben. Du brauchst sie nur noch ins Kuvert zu stecken und zu frankieren und zu adressieren. Der Pastor nahm den Brief zur Hand und begann zu lesen, lieber so und so. Und er sah dann nach wenigen Zeilen die Tinte zu Ende ging. Natürlich hat er sich sehr schlecht gefühlt, denn er hätte auch kontrollieren können, bevor er den Füller hinlegt, ob der wirklich aufgetankt ist. Und so versucht er ihr schonend beizubringen, Liebling, da gibt es ein Problem, da gibt es nämlich gar keinen Brief. Tja, und sie sagte nur, füll ihn mir auf, ich schreib's noch einmal. Und ich denke, das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, sein Kreuz auf sich nehmen. Die Person in Not war ihr wichtiger als ihre eigene Misere. Dieses Bild, ne? Weniger wichtig war ihr ihre eigene Arbeit, die sie getan hatte, als dieses Verlangen der anderen Person zu helfen. Es war nicht der Ärger, der sie abhielt, diese misslichen Umstände zu sagen, jetzt stinkt's mir aber, jetzt wird's mir zu viel, nochmal mache ich diesen Mist nicht. Versteht ihr, wie wir reagieren, wie ich reagieren würde? Dass dieser Ärger dann nicht Oberhand gewinnt, sei bereit zu leiden persönlich, persönliche Unbehaglichkeiten und sogar Schmach auf dich zu nehmen, um seinetwillen, um einem anderen zu dienen. Das ist der Weg, den unser Herr selbst genommen hat, als er seine Herrlichkeit verließ, um uns Menschen gleich zu sein. Wir lesen es auch im Philipperbrief. Wenn das sein Weg war, sollte das dann nicht auch der unsrige sein? Verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf dich. So sagt es uns Jesus und dann folge ihm nach. Es gefällt mir, wie Jesus seine Jünger berufen hat, kurz und prägnant, bei Matthäus beispielsweise, bei Levi. Komm und folge mir nach, der stand auf und folgte ihm nach. Und so lesen wir in der Schrift, wie er sie berufen hatte. Und es war mit ihnen, er war mit ihnen und sie folgten ihm nach. Das ist das Größte, mit Jesus zu sein und ihm nachzufolgen. Und dann können wir auch mit Jesus unterwegs sein. Es ist nicht die Bildung, die zählt. Das ist nicht das theologische Studium, das du hast oder auch nicht hast, sondern ganz einfach, dass wir mit ihm leben, ihn mit einbeziehen in das Kalkül unseres täglichen Lebens, mit ihm den Tag beginnen, mit ihm in die Arbeit gehen. Und wenn wir so mit ihm leben, dann zeigen wir auch, dass wir ihn lieben. Und dazu hat uns Christus zusammengestellt, einander zu lieben und das Kreuz zu tragen. Es ist wahr, wenn einer einmal sagte, in jedem Leben eines Christen gibt es ein Kreuz und eine Krone. Wo ist der Ego in deinem Leben? Du weißt es. Wo ist Christus in deinem Leben? Du weißt es auch. Wie viel Platz, wie sind die Plätze verteilt? Auch darüber können wir uns Gedanken machen. Wenn unser Leben nicht christozentrisch ist, dann wird es egozentrisch. Wisst ihr, ich habe so dieses Bild von einer Scheibe vor Augen. Wir hatten das früher als Kinder gemacht, auf dem Plattenspieler, dann so Figuren gesetzt, die fallen dann so runter. Und wenn man da jetzt einen Farbklecks drauf macht, dann macht es so wunderschöne Schlieren und irgendwann hängt der Rest an der Wand. Aber dieses Bild möchte ich euch mitgeben zum Abschluss. Wenn Christus nicht die Mitte unseres Lebens ist, dann drehen wir uns um unsere eigene Achse. Wenn wir uns aber um seine Achse drehen, dann haben wir eine stabile Achse, an der wir uns festhalten können. Denn Christus ist alles in allem. Dann sind wir stabile Christen, weil wir seinen Willen tun. Und deshalb möchte ich jetzt schließen mit nochmal diesen Versen. Wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Wenn mir jemand nachfolgen will und sein Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, seine Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, das ist, glaube ich, das Entscheidende, mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Willst du Jesu Jünger sein? Amen. Ich auch. Der Herr segne euch.